Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 190 und 191 der dritten Sure, der Sure Al Imran.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan نهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, in denen auf in der Welt befindliche deutliche Zeichen für die Existenz und Allmacht Gottes aufmerksam gemacht wird. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Zweifellos sind in der Schöpfung der Himmel und Erde und in dem Wechsel von Tag und Nacht Zeichen für die Verständigen, für sie, die, ob sie stehen, sitzen oder aber liegen, Gottes gedenken, über die Geheimnisse der Schöpfung der Himmel und Erde nachdenken und sprechen. O Herr, das alles hast du nicht sinnlos erschaffen. Heilig bist du. Bewahre uns vor dem Feuer der Strafe.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Webseite parstoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 24. Oktober 2022, gleich dem 2. Orban 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten und ein Interview. Danach folgt unsere Sendereihe In Richtung Licht. Anschließend hören Sie einen Beitrag in Erinnerung an den berühmten iranischen Schauspieler Amin Tarrukh. Wir wünschen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Außenminister: Iran unterstützt irakische Nation und Regierung und will Beziehungen ausweiten. Top-syrischer Diplomat: Westen versucht, unabhängige Länder wie Iran in Unordnung zu stürzen. Und Kommandeur der Revolutionsgarden: USA, Israel und Saudi-Arabien bilden ein unheilvolles Dreieck gegen Iran. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Außenminister: Iran unterstützt irakische Nation und Regierung und will Beziehungen ausweiten. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian hat die Unterstützung der Islamischen Republik für die irakische Regierung und Nation bekräftigt und erklärt, Teheran beabsichtige, die Beziehungen zu Bagdad auf allen Ebenen auszubauen. Amir Abdollahian machte diese Bemerkungen am Sonntag bei einem Treffen mit dem ehemaligen irakischen Ministerpräsidenten Adel Abdul Mahdi in Teheran. Iran werde der irakischen Nation und Regierung immer zur Seite stehen, sagte Amir Abdollahian, und drückte seine Zufriedenheit über das derzeitige Niveau der bilateralen Beziehungen in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Sicherheit aus. Er betonte jedoch die Notwendigkeit, größere Anstrengungen zu unternehmen, um die Beziehungen auf ein Niveau zu erweitern, das den verfügbaren Ressourcen entspricht, insbesondere im Wirtschaftsbereich. Während des Treffens am Sonntag erörterten die beiden Seiten auch die jüngsten Entwicklungen in Bezug auf die Gespräche über die Aufhebung der Anti-Teheran-Sanktionen und die Wiederbelebung des Atomabkommens mit Iran von 2015, JCPOA. Top-syrischer Diplomat: Westen versucht, unabhängige Länder wie Iran in Unordnung zu stürzen. Der syrische Außenminister Faisal al-Miqdad sagte, dass der Westen versuche, unabhängige Länder wie Iran in Verwirrung und Unordnung zu stürzen, und erklärte, dass die USA und ihre Verbündeten wollen, dass die Islamische Republik abhängig ist und in Trümmern liegt. Miqdad machte diese Äußerungen am Sonntag während eines Telefongesprächs mit seinem irakischen Amtskollegen Hossein Amir Abdollahian. Der führende syrische Diplomat verwies auf die bitteren und katastrophalen Ergebnisse ausländischer Interventionen in seinem vom Krieg verwüsteten Land unter dem falschen Vorwand, die Menschenrechte zu schützen, und auf das erbärmliche Versagen des Regimes von Tel Aviv und seiner Unterstützer, Pläne auszuhacken und Krisen für die syrische Regierung und Nation zu schaffen. Sie, der Westen, versuchen, unabhängige Länder, einschließlich der Islamischen Republik Iran, in eine Krise zu stürzen. Die Vereinigten Staaten und der Westen wollen, dass Iran ruiniert und abhängig wird und nicht wohlhabend, entwickelt und unabhängig ist. Jeder hat gesehen, was die USA und ihre Verbündeten Syrien, dem Irak und Afghanistan angetan haben, sagte Miqdad. Amir Abdollahian seinerseits wiederholte, dass die Palästina-Frage und die Unterstützung der Widerstandsfront sowie der syrischen Regierung und des syrischen Volkes zu den prinzipiellen und logischen Positionen Teherans gehören. Politische und Propagandakampagnen können auf keinen Fall die Entschlossenheit der iranischen Regierung und Nation untergraben, den Weg zu Fortschritt, Unabhängigkeit und Würde zu gehen, die Stabilität und Sicherheit regionaler Länder zu schützen und ausländischer Einmischung und den Aggressionen des zionistischen Regimes entgegenzuwirken, so der iranische Außenminister. Kommandeur der Revolutionsgarden. USA, Israel und Saudi-Arabien bilden ein unheilvolles Dreieck gegen Iran. Der Kommandeur der Marine der iranischen Revolutionsgarden, IRGC, gab an, die jüngsten vom Ausland unterstützten Unruhen würden von einer dreiköpfigen Gruppe von Staaten geleitet und gelenkt, nämlich den USA, dem israelischen Regime und Saudi-Arabien. Unsere lieben Jugendlichen, die dazu verleitet wurden, sich den Unruhen anzuschließen, sollten erkennen, dass Ausländer wie die USA, Israel und leider auch Saudi-Arabien in dieser Angelegenheit ein Dreieck gebildet haben, sagte Konteradmiral Alireza Taghsiri am Sonntag in einem ausführlichen Interview mit dem arabischsprachigen Fernsehnachrichtensender Al-Alam. Einige andere Länder haben sich auch aus der Ferne in diese Affäre eingemischt, wie Großbritannien, sagte Konteradmiral Taghsiri. London mische sich immer sofort in solche Angelegenheiten ein, sobald sie passieren, fügte er hinzu. Er wies darauf hin, wie verschiedene separatistische Kräfte versuchten, diese Situation auszunutzen und sagte, »All dies trägt eine Botschaft, und die Botschaft ist, dass sie einige Teile Irans vom Land trennen wollen. So etwas wird aber nicht passieren, solange auch nur ein iranischer Krieger am Leben ist«, nur eine Person, die Irans Revolution, den Islam und ihr Land mag, fügte er hinzu. Im Vergleich zu anderen Ereignissen seit dem Sieg der Islamischen Revolution in Iran im Jahr 1979 seien diese Unruhen kein ernstes Problem, sagte Konteradmiral Taghsiri und bemerkte weiter, wir waren in diesen Jahren gezwungen, ernstere und tiefgreifendere Fälle anzugehen. Proteste gegen den Tod von Mahsa Amini, einer 22-jährigen Iranerin, die am 16. September auf einer Polizeiwache ohnmächtig wurde und später in einem Krankenhaus für tot erklärt wurde, brachen zuerst in ihrer Heimatprovinz Kurdistan aus und breiteten sich später auf andere Teile des Landes aus. Die Proteste verwandelten sich bald in gewalttätige Ausschreitungen, bei denen Randalierer im ganzen Land Sicherheitsbeamte angriffen, auf Vandalismus gegen öffentliches Eigentum zurückgriffen und religiöse Heiligtümer entweihten. Iranische Armee startet dreitägige Übungen. Die Bodentruppe der iranischen Armee hat in einem Grenzgebiet in der Provinz West-Aserbaidschan eine dreitägige Militärübung mit Beteiligung von Kampftruppen gestartet. Der Kommandeur der 164. mobilen Angriffsbataillons der Bodentruppe der Armee, Hamid Firuzjai, sagte gestern, die dreitägige Übung mit dem Codenamen Bataillonsvorbild habe am Samstag im Distrikt Pasve im Landkreis Piranshahr begonnen, um die Kampfkraft der Streitkräfte auszuwerten und ihre militärischen Fähigkeiten zur Schau zu stellen. Die an der Übung beteiligten Streitkräfte setzen organisatorische, leichte, halbschwere und schwere Waffen im Einklang mit den Zielen der Übung ein und zeigen ihre Kampf- und Verteidigungsfähigkeiten, wurde Firuzjai von der iranischen Nachrichtenagentur IRNA zitiert. Im vergangenen Monat veranstaltete die Bodentruppe der iranischen Armee zudem eine zweitägige Militärübung in der Stadt Nasr Abad in Zentraliran, die darauf abzielten, ihre Stärke angesichts neuer Bedrohungen zu messen. Aufgrund ihrer Militärdoktrin beteuert die Islamische Republik niemals die Partei zu sein, die einen Konflikt anzetteln würde. Das Militär hat bei zahlreichen Gelegenheiten erklärt, dass es jedem potenziellen Angreifer jedoch einen weitaus größeren Schlag versetzen würde. Israelisches Gericht lehnt vorzeitige Freilassung eines krebskranken palästinensischen Gefangenen ab. Ein israelisches Gericht hat einen Antrag auf vorzeitige Freilassung eines an Krebs erkrankten palästinensischen Patienten abgelehnt, der im Gefängnis festgehalten wird, während sich sein Gesundheitszustand ernsthaft verschlechtert hat. Die palästinensische Gefangenengesellschaft PPS sagte, Das Bezirksgericht in Lod habe am Sonntag einen weiteren Antrag des Anwalts von Nasser Abu Hamid abgelehnt. Der israelische Richter aufforderte, seinen kritischen Gesundheitszustand zu prüfen und seine vorzeitige Freilassung anzuordnen. Die Gerichtsverhandlung fand aufgrund seines Gesundheitszustandes in Abwesenheit des palästinensischen Gefangenen statt. Die PBS warnte davor, dass Abu Hamid mit dem Tod ringt, da der israelische Gefängnisdienst IPS ihm weiterhin die notwendige medizinische Versorgung verweigert. Im vergangenen September gaben israelische Ärzte einen medizinischen Bericht heraus, in dem sie die Freilassung von Abu Hamid empfahlen und sagten, sein Krebs habe ein irreversibles Stadium erreicht. Der Gefangene hatte mehrere Monate lang keine Chemotherapie erhalten, da er aufgrund extremer Lethargie nicht mehr auf Krebsmedikamente reagieren konnte. Der 49-Jährige verbüßt 7 lebenslange Haftstrafen und weitere 50 Jahre Gefängnis wegen Aktivismus zugunsten der Freiheit der Palästinenser von Israels jahrzehntelanger Besetzung und Aggression. Vor einigen Monaten litt er an einem lebensbedrohlichen Zustand seiner Lunge, aber das IPS weigerte sich, ihm rechtzeitig medizinische Hilfe zu gewähren. Menschenrechtsgruppen haben alle Menschenrechtsaktivisten aufgefordert, dringend einzugreifen und Druck auf das israelische Regime auszuüben, ihn freizulassen. Erdogan schlägt landesweite Abstimmung über das Recht von Frauen auf Kopftuch vor. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat ein Referendum zur Änderung der türkischen Verfassung vorgeschlagen, um das gesetzliche Recht der Frau auf das Tragen des Hijabs in staatlichen Institutionen, Schulen und Universitäten zu garantieren. In einer Rede am Samstag in der Stadt Malatya im Südosten der Türkei forderte Erdogan den Vorsitzenden der größten Oppositionspartei, Republikanische Volkspartei, CHP, auf, die Frage der Einführung eines Gesetzes zum Schutz des Rechts auf das Tragen eines Kopftuchs in staatlichen Institutionen an die Menschen zu bringen. Wenn Sie den Mut haben, kommen Sie, lassen Sie uns diese Frage einem Referendum unterziehen, lassen Sie die Nation die Entscheidung treffen, sagte Erdogan in einer Bemerkung, die sich an den wichtigsten Oppositionsparteiführer Kemal Kılıçdaroğlu richtete. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist bewölkt, bei Temperaturen um 21 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 12, Mashhad 14, Isfahan 16, Shiraz 17 und Bandarabas 27 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Während das wochenlange Vorrücken der Kiewer Truppen gestoppt werden konnte, greift Moskau jetzt kriegswichtige Anlagen, auch um die Hauptstadt Kiew und in der Westukraine an. Auch die Energieversorgung mit erheblichen Verlusten für Kiew. Christoph Hörstel, Bundesvorsitzender der Partei Die Neue Mitte, sieht Washingtons NATO-Strategie als hochschädlich für Europa und tödlich für Deutschland. Hören Sie heute den 6. und letzten Teil dieses Interviews.
Marcel, Europa steht kurz vor dem Winter und es wird von einem harten Winter gesprochen. Was spürt man jetzt im Vorfeld, obwohl inzwischen das Wetter auch in Europa kälter geworden ist?
Ja, in diesen Tagen ist gerade etwas wärmer, deswegen spürt man es nicht so stark. Wir hatten schon kältere Tage und da hat man das gespürt. Meine Familie und ich selbst, wir heizen dann nicht so wie früher. Das Badezimmer bleibt kalt, in der Küche sitzen wir mit dicken Pullovern und der Winter kommt ja erst noch. Und der soll dieses Jahr, das sieht man an den früh abziehenden Vögeln, ziemlich hart werden. Und das sind Dinge, da wissen wir noch gar nicht, wie es uns da genau gehen wird. Und wir überlegen gerade, mit welchen alternativen Heizmöglichkeiten wir denn leben können, ohne, jetzt kommt's, dass wir Heizlüfter benutzen, weil die Menschen sind von unglaublicher Klugheit und beschaffen sich also für den ganz normalen elektrischen Strom an der Steckdose einen Heizlüfter und kommen nicht auf den Gedanken, dass der Strom dann auch weg ist, wenn sie das machen in großen Massen. Und der ist dann nicht nur weg für die Wohnungen, sondern auch für die umliegenden Firmen. Da können wir gleich mit der falschen Heizmethode unsere Wirtschaft ruinieren. Das ist also das, was hier tatsächlich passiert. Und Deutschland natürlich ist das eine Land, das am härtesten betroffen ist von diesen Sanktionen. Und das war ja auch das Ziel. Ich will an der Stelle mal etwas Grundsätzliches sagen, ein bisschen Geschichtsunterricht. Der berühmte Lord Hastings, Ismay, der erste Generalsekretär der NATO, hat in einer berühmten Eröffnungsrede für die NATO oder Gründungsrede festgehalten, dass es für die NATO drei Grundregeln, drei Grundaufgaben gibt, die sie erfüllen muss. Nämlich eine Keep America In, nicht? Also Amerika als Führungsmacht in Europa zu halten. Keep Russia Out, ja? Also Russland darf keinerlei Einfluss und wie soll man sagen, Wort haben in Europa. Das wird also vollkommen ausgeblendet. Damals gab es ja nicht die Sowjetunion und gab einen Kalten Krieg und viel Machtkampf auch in einzelnen Ländern. Und die Sowjetunion versuchte Einfluss zu erlangen, genau wie die Amis das im Sowjetgebiet gemacht haben natürlich. Also Russland draußen. Aber der dritte Punkt ist für den Deutschen besonders interessant. Der hieß nämlich Keep Germany Down. Deutschland unten halten. So, wenn man das jetzt neu übersetzt, dann müsste man die drei aktuellen Aufgaben der NATO so umreißen: Europa in einen Krieg gegen Russland verwickeln, erster Punkt. Zweiter Punkt, dafür sorgen, dass Russland diesen verfluchten Krieg verliert. Drittens, dafür sorgen, dass Deutschland den Krieg nicht überlebt. Darum geht's. Deutschland soll vollkommen ruiniert werden. Unsere wunderschöne, mühevoll nach dem Zweiten Weltkrieg aufgebaute Wirtschaft wird auf null runtergefahren, bis fast nichts mehr geht. Das ist das Ziel dieser amerikanisch aufgezwungenen Politik. Und damit sollen wir Deutschen leben. Und das ist jetzt das erste Mal, dass ich das öffentlich sage. Das wird noch heute oder spätestens morgen auch noch in eine extra Wortmeldung eingehen, dieses Thema, dass wir Deutsche damit leben müssen. Und ganz langsam an den Rändern sozusagen fängt das, und auch gerade in der Mitte der Bevölkerung, fängt das Grummeln richtig stark an. Wir hatten jetzt einen großen Unternehmerprotest in Mecklenburg-Vorpommern. Interessanterweise das Land, wo der erste Bannerflug stattfand. Also ein Flugzeug mit einem 25-Meter-Banner, 6 Meter hoch. Und da stand drauf, Nord Stream 2 jetzt öffnen. Und das war wie so ein Startschuss. Ein Unternehmer, der uns nahe steht, hat da auch Kräfte um sich gesammelt und hat da mitgemacht. Und dann sind also 1200, 1300 Fahrzeuge da durch Mecklenburg-Vorpommern gefahren, durch 8 Städte, sehr beeindruckende Bilder. Und das geht bundesweit, fängt der Unternehmeraufstand an. Und das geht parallel zu den vorhandenen Montagsspaziergängen. Und das sind Dinge, die zeigen, dass Deutschland sozusagen seine politische Kraft wiedergewinnt, sich erinnert, dass man auch Dinge zusammen machen kann und dagegen aufsteht, was für uns geplant ist, nämlich Untergang.
Es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe In Richtung Licht. Gute Unterhaltung.
in Richtung Licht.
Liebe Hörerfreunde, wir beginnen mit der Kurzexegese zur Sure 59, Sure Hasch. Die Sure Hasch wurde in Medina offenbart und umfasst 24 Verse. Der Inhalt bezieht sich vornehmlich auf die Zusammenarbeit der Heuchler mit den Juden in Medina im Rahmen einer Verschwörung gegen die Muslime. Aber gemäß dieser Sure konnten sie nichts gegen den Propheten und die Gläubigen erreichen und ihre Umtriebe scheiterten. Nach der Einleitung, Bismillahirrahmanirrahim, im Namen Gottes des Allerbarmers des Gütigen, folgen die ersten zwei Verse dieser Sure.
Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار.
Es preist Allah alles, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, für seine Reinheit. Und er ist der Unbesiegbare und Allweise. Er ist es, der diejenigen von den Leuten der Schrift, die ungläubig sind, aus ihren Wohnstätten zur ersten Versammlung vertrieben hat. Ihr habt nicht geglaubt, dass sie fortsehen würden, und sie meinten, dass ihre Festungen sie vor Allah schützten. Da kam der Zorn Allahs über sie, von wo sie nicht damit rechneten, und jagte in ihre Herzen Schrecken, so dass sie ihre Häuser mit ihren eigenen Händen und den Händen der Gläubigen zerstörten. Darum zieht die Lehre daraus, o die ihr Einsicht besitzt. Diese Sure beginnt mit dem Preis Gottes unter Hervorhebung seiner Allmacht und Weisheit. Diese Attribute verdeutlichen, dass der göttliche Wille die Verschwörungen der Feinde besiegt. Die Geschichtsschreibung kommentiert, dass in Medina und Umgebung drei verschiedene jüdische Stämme lebten, die Banu Nadir, Banu Qurayza und die Banu Kainuka. Nach seiner Hijra von Mekka nach Medina schloss der Prophet des Islams ein Friedensabkommen mit ihnen. Gemäß diesem Vertrag hat keine Seite das Recht, die anderen anzugreifen. Aber nach den Kriegen von Badr und Uhud haben einige Juden Verschwörungen angezettelt und sich heimlich mit den Götzenanbetern von Mekka gegen die Muslime verbündet, um bei günstiger Gelegenheit die Muslime anzugreifen. Der Himmelsbote Gabriel teilte dem Propheten des Islams mit, dass die Juden gegen das Friedensabkommen verstoßen, und der Prophet ordnete den Gläubigen an, dass sie sich auf den Kampf gegen die Banu Nadir vorbereiten. Die Banu Nadir verschanzten sich in ihre Festung in der Nähe von Medina, aber die Muslime umzingelten sie. Die Banu Nadir überkam eine solche Furcht, dass sie sich ergaben, bevor es zu einer kriegerischen Auseinandersetzung oder irgendeinem Blutvergießen kam.
Musik.
Wir sehen an diesen Versen, erstens, diese Welt, welche dank der Allmacht und Weisheit Gottes erschaffen wurde, preist ihren Schöpfer unentwegt für seine Reinheit von jeglicher Schwäche, Unfähigkeit und jeglichem Mangel. Zweitens, wenn wir Gott dienen, wird der göttliche Beistand rechtzeitig eintreffen und die Verschwörungen der Feinde vereiteln. Drittens, den vertragsbrüchigen Feinden muss man entschlossen entgegenwirken, damit sie nicht ein zweites Mal vertragsbrüchig werden und den Muslimen in den Rücken fallen. Viertens, ihr sollt nicht gegenüber den Kräften, den Waffen und Möglichkeiten der Feinde versagen, sondern in Glauben an Gott und in Vertrauen auf seine Gunst den Feinden entgegenwirken. Wir wenden uns den nächsten drei Versen zu. Es sind die Verse 3 bis 5 der Sure Hasch.
ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين.
Und wenn Allah ihnen nicht die Verbannung vorgeschrieben hätte, hätte er sie wahrlich im Diesseits gestraft, und im Jenseits wird es für sie die Strafe des Höllenfeuers geben. Dies dafür, dass sie Allah und seinen Gesandten befeindet haben. Und wer Allah befeindet, gewiss, so ist Allah streng im Bestrafen. Was an Palmen ihr umgehauen habt oder auf ihren Wurzeln habt stehen lassen, so geschah es mit Allahs Erlaubnis, und damit er die Frevler in Schande stürze. Im Anschluss an den Vers 2 verkündet Gott, dass zwar die Kapitulation der Banu Nadir und ihre Verbannung aus Medina einen blutigen Krieg und ihre Gefangenschaft verhinderte, jedoch ihre jenseitige Strafe verbucht bleibt. Sie haben nämlich nicht von der Anfeindung des Propheten Gottes abgelassen, was in Wahrheit nichts anderes war als eine Anfeindung Gottes. Im Vers 5 heißt es weiter, dass die Muslime bei dieser Auseinandersetzung mit den Banu Nadir Bäume gefällt haben. Das Fällen von Bäumen und die Abrodung von Wäldern sind im Islam nicht gestattet, es sei denn ein lebenswichtiger und gravierender Grund läge vor, zum Beispiel wenn Bäume das Vorrücken der Kämpfer behindern sollten. Das Fällen von Bäumen muss vom Propheten Gottes oder anderen zuständigen Personen erlaubt werden und es dürfen auch nicht mehr als nötig Bäume gefällt werden. Mit Erlaubnis des Propheten Gottes wurden bei der Eroberung der Festung der Juden einige Palmen in Umgebung dieser Festung gefällt, um das Leben der Kämpfer zu schützen und das Bollwerk erobern zu können. Folgende drei Punkte lassen sich hervorheben. Erstens, die Verbannung aus der Heimatstadt ist die Mindeststrafe, die der Islam für Verschwörer und Unheilstifter vorsieht. Zweitens, die Banu Nadir wurde nicht wegen ihres jüdischen Glaubens aus Medina verbannt, sondern weil sie vertragsbrüchig geworden waren und Verrat begangen hatten. Drittens, Bäume dürfen nur im Notfall gefällt werden, das heißt, wenn es dafür einen wichtigen Grund gibt und es sich nicht umgehen lässt. Die Verse 6 und 7 der Sura Hasch bilden den Abschluss dieser Folge unserer Koranreihe. Sie lauten:
وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
Und für das, was Allah seinem Gesandten durch die Verbannung von ihnen als kampflose Beute zugeteilt hat, habt ihr weder Pferde noch Reitkamele anspornen müssen, und es gehört deshalb nicht euch, sondern Allah gibt seinen Gesandten Gewalt, über wen er will. Und Allah hat zu allem die Macht. Was Allah seinem Gesandten von den Bewohnern der Städte als kampflose Beute zugeteilt hat, das gehört Allah, seinem Gesandten und den Verwandten des Propheten, den Weisen, den Armen und den Reisenden. Dies, damit es nicht nur im Kreis der Reichen von euch bleibt. Was nur der Gesandte euch gibt, das nehmt, und was er euch verwehrt, davon sollt ihr euch fernhalten. Und fürchtet Allah, gewiss, Allah ist streng im Bestrafen. Aus den vorherigen Versen entnehmen wir, dass ein Teil der Juden in Medina, bevor es zu einem Krieg und Blutvergießen kam, kapitulierten und die Stadt verließen. Einige der Muslime forderten, dass die Güter und Äckerflächen, welche die Juden zurückließen, unter ihnen als Kriegsbeute aufgeteilt werden. Aber Gott ließ sie wissen, da sie keinen Krieg geführt und keine Unkosten und Schäden auf sich nehmen mussten, haben sie kein Anrecht auf diese Dinge. Vielmehr obliegt die Verteilung dieser Güter beim Propheten Gottes, und er kann sie so verteilen, wie er es für richtig hält. Gemäß der historischen Berichte hat der Prophet Gottes einen Teil dieser Güter unter den Einwanderern aus Mekka verteilt, die dort alles Hab und Gut ihrer Religion zuliebe zurückgelassen hatten und zur Unterstützung des Propheten mit leeren Händen nach Medina gekommen waren. Einen anderen Teil vergab er an die Muslime in Medina, die Ansar, die bedürftig waren. Schließlich wird an der obigen Stelle in der Sure 59 noch auf eine generelle Regel hingewiesen, nämlich, dass die Gläubigen sich nach dem richten sollen, was der Prophet anordnet und was er ablehnt, ob es sich nun um religiöse Fragen oder auch um Fragen handelt, wie wirtschaftliche und gesellschaftliche. Wir runden mit vier kurzen Anmerkungen die heutige Koranbesprechung ab. Erstens. Manchmal lässt sich ohne militärische Konfrontation ein Sieg erzielen, durch Abschreckung des Feindes und dank des Vertrauens auf Gottes Beistand und seine Hilfen aus dem Verborgenen. Zweitens, wenn die Feinde ihre Häuser und ihr Hab und Gut beim Rückzug aus muslimischen Ländern zurücklassen, gehören diese Güter den religiösen Anführern und diese sollen sie den Bedürftigen zukommen lassen. Drittens, die islamische Wirtschaftsordnung betont eine gerechte Vermögensverteilung, damit der Reichtum sich nicht in der Hand einer besonderen Gesellschaftsgruppe anhäuft. Viertens. Gebot und Verbot des Propheten und seine Verfahrensweise sind genauso wie die göttlichen Gebote ein Hujjat, ein fester Beleg. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Es geht weiter mit einem Beitrag in Erinnerung an den berühmten iranischen Schauspieler Amin Toroch. Amin Toroch, Schauspieler im iranischen Theater, Kino und Fernsehen, starb am 24. September 2022 durch einen Herzstillstand. Ein sehr wichtiger Satz, der von ihm hinterblieben ist, ist der Satz, den er am ersten Tag seines Unterrichts zu sagen pflegte. Der menschliche Körper ist sterblich, aber sein Gedankengut und sein Name können für ewig bleiben. Amin Toroch wurde im August 1953 in Shiraz geboren. Nach dem Abitur ging er aufgrund seines Interesses an der Schauspielerei in die Fakultät für Schauspielkunst der Teheraner Universität und studierte in diesem Bereich. Seinen Masterabschluss machte er im Fach Kulturmanagement. Toroch war als Schauspieler und Jurymitglied bei zahlreichen nationalen Festivals aktiv und war zudem im Vorstand des iranischen Khane-e-Sinema, Haus des Kinos. Er war auch Gast bei Filmfestivals in Russland, Japan und Deutschland. Beim 15. Fajr Filmfestival gewann er den kristallenen Simurgh Phönix für den besten Nebendarsteller für seine Rolle im Film Mond und Sonne. Dieser iranische Schauspieler hat auch den Preis des dritten Fernsehkanals, den Hafiz-Preis und den Preis des Ashurayan-Festivals für seine Rolle in der Serie Verlorene Unschuld gewonnen. 2008 erhielt er die Ehrenplakette nationaler Künstler. Amin Toroch arbeitete als freiberuflicher Schauspieler, spielte verschiedene Rollen in Filmen, Fernsehserien und im Theater und trug dazu bei, die Kenntnisse und Fähigkeiten von Schauspielern zu verbessern, indem er Workshops veranstaltete. Amin Toroch war bekannt als Schauspieler und Schauspiellehrer. Er gründete die erste angesehene Schauspielschule in Iran und verbrachte die meiste Zeit damit, die Schule zu leiten und dort zu unterrichten. Er hat auch in anderen Ländern Schauspieler ausgebildet. Beispielsweise leitete er im April vergangenen Jahres einen Schauspielworkshop in der Türkei. Das Ergebnis des Schauspielworkshops von Amin Toroch, der seine Tätigkeit 1994 aufnahm, trat sehr bald mit dem Aufkommen einer neuen Generation junger Schauspieler des iranischen Kinos und Fernsehens in Erscheinung. Amin Toroch hatte nicht nur einen professionellen Stil in der Schauspielkunst, sondern präsentierte auch eine einzigartige Art des Schauspiels im Theater, Kino und Fernsehen. Amintorochs Wurzeln als einer der führenden Schauspieler und Profis der Schauspielkunst unseres Landes liegen, genau wie bei vielen anderen großen Persönlichkeiten auf diesem Gebiet, im Theater. Amintorochs erste Erfahrungen im Bereich der Schauspielerei gehen auf seine Rollen in Henry IV., Othello oder Der Tod von Yazdegerd zurück, wodurch sein Weg als Schauspieler des nationalen iranischen Fernsehens geebnet wurde. Das Theater war also die Startrampe für Amintorokh in der Schauspielkunst. Er war ein professioneller Schauspieler und bei seinen Rollen konnten selbst seine engsten Bekannten kein bisschen von seinem wahren Gesicht, seinen moralischen Qualitäten und seinen psychologischen Eigenschaften erkennen. Stattdessen konnten sie sich mit jedem der Charaktere, die er spielte, gänzlich identifizieren. Amintorokh war ein Profi, denn er sah das Forschen, Studieren und Lesen von Büchern und Lektüren als wichtigste Prinzipien der Schauspielkunst an. Er betrachtete das Üben und stets auf dem neuesten Stand sein als Hauptkomponenten der Schauspielkunst. Bei seinen Rollen, die er übernahm, kümmerte er sich weder um das Maß der Rollen noch darum, ob er der Haupt- oder Nebendarsteller ist, sondern er suchte nach Charakteren, die das Publikum bewegen konnten. In den Jahren nach dem Sieg der Revolution, als sich das iranische Fernsehen und Kino vom kommerziellen Kino und der Schaffung marktfähiger Werke bewegte und sich der Produktion denkerisch anspruchsvoller Werke zuwandte, waren wir Zeuge der Produktion von Serien und Kinofilmen, die auch heute, nach mehr als 4 Jahrzehnten, immer noch als Standardwerke in der Kunst der Kinematografie bezeichnet werden. Der verstorbene Ali Hotami, einer der berühmtesten und professionellsten Regisseure des iranischen Kinos, der die Filme Mutter und Dil Shudegan gedreht hat, die als ausgezeichnete Werke der Geschichte des iranischen Kinos bekannt sind, sagte bezüglich der Wahl der Persönlichkeiten für seine Drehbücher: Niemand außer Amintorokh konnte Jalaleddins Verliebtheit im Film Mutter und Tahirs Leidenschaft und Herzschmerz im Film Dil Shudegan darstellen. Bevor ich mit dem Schreiben des Drehbuchs dieser beiden Werke begann, wählte ich alle Merkmale der Charaktere aus, die in Amintorokhs Schauspielkunst hervorragten, und schrieb diese beiden Charaktere für ihn. Amintorokh wurde einem größeren Publikum bekannt, als er in den 80er Jahren in der ersten großen Fernsehserie Irans spielte, die sehr populär wurde. Der junge und gut aussehende Schauspieler, der bereits Theatererfahrung hatte, hatte mit dem Film Der Tod von Yazdegerd auch Kinoerfahrung gesammelt und war bereits vor der Fernsehkamera aufgetreten. Seine erste eindringliche Rolle in der Fernsehöffentlichkeit erfolgte durch die Serie Sarbedoran. Muhammad Ali Najafi schrieb ihm die Rolle seiner Serie zu, in der die meisten Schlüsselrollen mit bekannten Schauspielern besetzt waren. Somit machte er Millionen iranischer Fernsehzuschauer mit Amintorokh bekannt. In seiner Rolle als Sheikh Hassan Juri stellte er einen religiösen und revolutionären Kämpfer dar, und die schönen und tiefgründigen Dialoge waren gleichzeitig motivierend und revolutionär. Amintorokh machte die Rolle durch sein gutes Schauspiel glaubwürdig und sie wurde zum Hauptschlüssel für den Erfolg der Serie und die Popularität von Amintorokh. Durch diese Serie wurde Torokh sehr beliebt.
Thank you.
Im Anschluss nahm Armin Toroch in einer anderen historischen Serie die Hauptrolle an und spielte erneut eine Rolle mit mythologischer Färbung. Denn dieses Mal trat er in der Rolle von Abu Ali Sina Avicenna, dem berühmten iranischen Mediziner und Gelehrten, auf. Die Mystik hinter dem revolutionären Charakter in der vorherigen Rolle als Sheikh Hassan Juri in der Serie Sarbedoran erreichte seinen Höhepunkt in der Rolle als Abu Ali Sina in der gleichnamigen Serie und machte Toroch zu einem Star. Die ruhige und gediegene Persönlichkeit von Abu Ali Sina und seine Weisheit, Anmut und sein Wissen, zusammen mit Toroks exzellentem Schauspiel, erreichten die Herzen der Zuschauer der Serie und erhöhten die Position von Armin Toroch als Schauspieler. In den 2000er Jahren, als Fernsehserien ihre zentrale Bedeutung erlangten, nachdem sie von der Strömung des religiösen Kinos mit einer transzendentalen und spirituellen Haltung inspiriert worden waren, stoßen wir erneut auf Werke, deren führende Rolle vollständig Armin Toroch anvertraut wurde. Als Beispiel ist die sehr einflussreiche und beliebte Serie Ermor zu nennen. Eine weitere spektakuläre Rolle spielte Toroch in der Serie Verlorene Unschuld, deren Geschichte im ersten Jahrhundert nach der Hijra spielt und in deren Mittelpunkt eine fiktive Figur namens Shosab steht. Shosab war einer der Gefährten von Imam Ali, Friede sei mit ihm, aber später wurde er Schatzmeister der Umayyaden und geriet in das Dilemma seiner Liebe zu zwei Frauen. Shosab kommt in dieser Serie an einen Scheideweg, wo er sich für den Weg, der im Glück endet, und dem Weg, der im Elend endet, entscheiden muss. Armin Toroch spielte diesen Charakter mit Kunstfertigkeit und auf bewundernswerte Weise. Anfang 2010 verbrachte Armin Toroch die meiste Zeit damit, junge Künstler in der Schauspielerei auszuüben. Er widmete, wie er es betonte, einen wichtigen Teil seiner Zeit der Ausbildung von Menschen, die das iranische Theater, Kino und Fernsehen immer auf einem brillanten Weg aufrechterhalten sollten. Viele berühmte iranische Schauspieler, die im In- und Ausland bewundert waren, wurden von diesem hochrangigen Lehrer ausgebildet, und er hat der Künstlergemeinschaft Irans großartige Schauspieler übergeben. Zweifellos kann man bei vielen Schauspielern der zweiten Generation nach der Revolution direkt und indirekt die Fingerabdrücke von Armin Toroch in der Art und Weise der Ausbildung ihrer Schauspielkunst finden. In den letzten beiden Jahren hat er selbst nur kurze Rollen gespielt. Doch was Armin Toroch in der Geschichte des iranischen Theaters, Kinos und Fernsehens hinterlassen hat, hat ihn als eines der originellsten, wichtigsten und zukunftsweisenden Vorbilder bei der Präsentation ausgezeichneter Charaktere in den Herzen von Kunstliebhabern und Interessenten der darstellenden Künste eingraviert. Nach jahrelangen Bemühungen im Bereich der iranischen Schauspielkunst starb er am 26. September diesen Jahres im Alter von nur 69 Jahren an einem Herzinfarkt. Gott schenke seiner Seele Frieden. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@signpasttoday.com und unsere Postanschriften in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.